jetzt diese Einteilung, die ich vorhin gab. Groß A, die Gnadengaben des Lebens. Römisch 4, Gnadengaben im Einzelnen. Groß A, die des Lebens. Erstens, ewiges Leben. Römer 6, Vers 23. Vergleiche Kapitel 5, Verse 15 bis 17. Das Heil ist für den Gläubigen eine Gnadengabe. Das ist die grundsätzliche, tragende Gnadengabe. Zweitens, natürliches Leben. Natürliches Leben. 2. Korinther, Kapitel 1, Verse 8 bis 11. Paulus erzählt oder nimmt Bezug besser auf eine Bewahrung seines körperlichen Lebens. Er sagt nicht, wann das geschah, und man weiß das auch nicht. Er sagt, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass er hier dann feststellt oder sagt, dass diese Bewahrung seines körperlichen Lebens eine Gnadengabe war. Sie kam auch dadurch, dass Menschen gebetet haben, und er hofft, dass die Korinther auch weiter beten werden, dass er körperlich bewahrt bleibt in seinem Dienst. Wenn man diesen Text mit anderen vergleicht, dann merkt man, dass körperliche Bewahrung oder körperliche Gesundheit oder körperliches Wohl, körperliches Leben, natürliches Leben, jedes Maß davon ist eine besondere Führung Gottes für einen Christen. Das ist eine Gnadengabe. Das heißt, mit dem Christwerden bekommt der Christ sein körperliches Leben geschenkt, denn er stirbt ja gleichsam mit Christus, er teilt den Tod Christi, und sein körperliches Leben wird ihm neu geschenkt, um Gott im Leibe zu dienen. Deshalb soll er seinen Körper Gott darbringen. Römer 12, Vers 1. Jakobus 1, Vers 17 darf auch verglichen werden. Jakobus 1, Vers 17. Drittens, die Ehe. 1. Korinther 7, Vers 7. Die Ehe ist dem Christen geschenkt, das heißt einigen. Zuerst hat man die Gnadengabe der Ehelosigkeit, aber dann kann einem die Gnadengabe der... der Ehe geschenkt werden. Manche Leute tun so, als ob sie die Gnadengabe haben, bekommen würden. Ich weiß nicht, ob die um Weisheit gebetet haben oder sich Zeit genommen haben, zu überlegen, ob sie die Gnadengabe überhaupt haben.
Wir haben in der Gemeinde schon mal geprüft.
Also. Aber auch Ehelosigkeit, viertens, das gehört zum natürlichen Leben, aber ist eine Gnadengabe. Ehelosigkeit ist eine besondere Führung, das ist etwas Neues mit dem Kommen des Messias. Neu für das Judentum, neu für das Heidentum. In der damaligen Zeit ist es undenkbar, dass man ledig ist. Aber Jesus sagt, es ist jetzt denkbar, nicht nur für die, die von Geburt an unfähig sind für die Ehe, oder die, die von Menschenhand unfähig gemacht werden, sondern es gibt jetzt eine dritte Kategorie von solchen, die fürs Reich Gottes, für die Sache Gottes, seinetwegen ehelos bleiben. Matthäus 9, 9 bis 12, man vergleiche auch 1. Korinther 7, das heißt in 7, Vers 7 steht es, dass die Ehelosigkeit eine Gnadengabe ist. Mit Vers 7 sollte Vers 17 bis und 18 verglichen werden. Auch Sprüche 19, Vers 14 und 1. Mose 2, Vers 22. Auf diesen Hintergrund wird es deutlich, dass Ehelosigkeit eine besondere Führung ist. Groß B, die Gnadengaben des Wortes. Petrus sagt, es gibt Gnadengaben des Wortes und solche der Tat. Wir haben nun die des Wortes. Da sind zum Beispiel erstens Prophetie, das heißt, die Reihenfolge ist mehr oder weniger willkürlich. Prophetie, davon wird gesprochen in Römer 12, Vers 6. Übrigens, Prophetie ist dasselbe als Weissagung. Im Deutschen haben wir zufälligerweise, das heißt besser durch Sprachentwicklung, zwei Wörter, eines vom Griechischen verdeutscht, Prophetäer, und das andere vom Angelsächsischen oder vom Deutschen. Hintergrund. Römer 12, Vers 8, Vers 6, 1. Korinther 12, Vers 10, Epheser 4, Vers 11. Klein a, was ist Prophetie? Hier könnte man 2. Petrus 1 lesen, 2. Petrus 1, 19 bis 21. Wir haben bestätigter das prophetische Wort, auf welches ihr wohltut zu achten, wie auf eine Leuchte, die an einem trüben Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Wobei ihr das zuerst wissen müsst oder zur Kenntnis nehmen sollt, dass keine Prophezeiung in der Schrift ein Werk eigener Deutung ist. Denn nie wurde durch menschlichen Willen eine Prophezeiung hervorgebracht, sondern heilige Menschen haben, vom Heiligen Geist getrieben, von Gott aus gesprochen. Dieser Abschnitt spricht vom Wesen der Prophetie. Petrus sagt in Vers 20, wir sollen wissen, was Prophetie ist. Man soll zur Kenntnis nehmen, was es ist. In Vers 19 sagt er, was sie ist. Sie ist eine Leuchte. Sie ist Licht. Sie beleuchtet eine dunkle Situation. Man vergleiche 1. Korinther 14, 29 bis 31, wo Paulus sagt, Prophetie ist Enthüllung. Sie wirft Licht. In Vers 20 sagt Petrus, Prophetie ist Deutung. Er spricht nicht von der Deutung der Prophetie, sondern von der Prophetie, die etwas anderes deutet. Die Prophetie ist die Auslegung. Sie ist die Lösung eines dunklen Problems oder einfach die Lösung von Dunklem. Sie wirft Licht auf das Dunkle, das uns verborgen ist, in welcher Zeit auch, hinter uns, vor uns oder wann? In Vers 20 sagt Petrus, Prophetie ist nicht das eigene Werk. Sie ist nicht das eigene Werk des Prophezeienden. Nicht er legt oder löst das Rätsel. Nicht er deutet das Problem, sondern es ist, wird ihm gegeben. Nicht der Prophezeiende ist es, der die Probleme löst. Vers 21 sagt, Prophetie stammt nicht vom Menschen, sondern von Gott. Ebenfalls sagt er in diesem Vers, Prophetie wird aber weitergegeben von Menschen. Diese Menschen sind heilige Menschen. Das heißt, sie sind gottgeweihte Menschen. Sie gehören ihm. Nicht nur, weil er sie beschlagnahmt, sondern weil sie sich ihm zur Verfügung stellen. Freiwilligerweise. Und letztens sagt der Text in Vers 21, Prophetie entsteht auf Antreiben des Heiligen Geistes. Der alttestamentliche Prophet, zu diesem hinzugefügt, ist eigentlich im Grunde ein Prediger, ein Verkünder einer Last. Gott, ihm wird eine Last aufs Herz gelegt, eine Botschaft gegeben, die er weitergeben will. Ob sie sich auf die Vergangenheit oder auf die Gegenwart oder auf die Zukunft bezieht. Ja? Nun, zunächst einmal sagt er, was Prophetie ist, und er spricht in erster Linie von der Art, die im Alten Testament vorliegt, bevor der Messias kommt. Der Messias ist die nächste Offenbarung, die aber auch zuverlässig ist, dafür kann er bürgen. Klein b, Arten von Propheten. Arten von Propheten. Es gibt, man könnte sprechen von 8 Arten von Propheten. Einmal haben wir die alttestamentlichen Propheten im Alten Testament bis Malachi. Dann haben wir den Täufer, Johannes den Täufer, in einer Sonderkategorie. Drittens den Christus. Und dann haben wir die apostolischen Propheten, die ihre Botschaft vom Christus bekommen. Fünftens die anderen Schreiber des Neuen Testamentes. Jemand, der Schrift, kanonische Schrift gibt, ist ein Prophet. Er bekommt eine Botschaft von Gott und gibt sie weiter. Vergleiche die jüdische Bezeichnung der geschichtlichen Bücher des Alten Testamentes, prophetische Bücher, weil man Prophet sein muss, um vor Gott oder von Gott aus Geschichte zu schreiben. Dann hat es noch andere Propheten im Neuen Testament, die als Propheten bezeichnet werden, wie die Töchter des Philippus und Agabus. Und siebtens haben wir den Charismatiker, das heißt die Begabung in Kapitel 12 und 14. Nicht notwendigerweise so einer wie Agabus vielleicht, aber nicht notwendigerweise, einfach die Begabung des prophetischen Redens. Und letztlich ist jeder Gläubige ein Prophet, weil er den Geist hat. Paulus sagt einmal in 2. Korinther 4, wir haben denselben Geist, wie damals die Propheten ihn hatten. Er zitiert einen Psalm, der ja von dem Propheten David, ich glaube, das ist ein Psalm von David geschrieben. Und der Christ ist ein Eingeweihter, eingeweiht in die Kenntnisse Gottes. Er darf sogar prüfen, das heißt, er hat den Heiligen Geist und ist also ein prophetisch fähig. Klein c, die Epochen der Prophetie. Auf diesem Hintergrund können wir neutestamentliches prophetisches Charisma besser verstehen. Die Epochen der Prophetie. Das erste Zeitalter geht von Eden bis zum Messias. In der ersten Heilszeit nach dem Sündenfall oder gleich nach dem Sündenfall geschieht Prophetie auf den Messias hin, und immer wieder hat es Prophetie auf den Messias hin. Man vergleiche Lukas 16 bis, oder Vers 6. Lukas 16, Vers 6. Der Täufer ist der Letzte in dieser Linie, der, von derer, die auf den Messias hinweisen. Die zweite Epoche steht für sich, weil der Messias eine Sonderkategorie ist. Der Messias ist auch Prophet, aber er ist das Wort selbst. Und Offenbarung 19, glaube ich, ist es, er ist der Geist der Prophetie, das Herz, das Leben, das, worum es überhaupt geht. Die Schrift treibt Christum. Er ist das Leben der Prophetie, um ihn geht es. Aber er ist auch dann Prophetie sichtbar geworden und er gibt auch das Wort seines Vaters weiter. Ist es 6, Vers 16 vielleicht?
Ja.
Ja, entschuldigen Sie, 6, Vers 16. Wie bitte? Doch, 16, Vers 6. 16, 16. Oh, danke. Das dritte Zeitalter oder die dritte Epoche, besser, vom Messias bis zum Abschluss des Kanons, vom Messias bis zum Kanonabschluss, und die vierte Epoche vom Kanonabschluss bis zur Wiederkunft Christi. Paulus sagt, und hier geht es um die Auslegung von 1. Korinther 13, 8 bis 12, der Zeitpunkt des Aufhörens von Prophetie und Erkenntnisgabe, nicht von Zungenreden, aber von diesen Zweien, ist der Zeitpunkt, wo er erkennen wird oder wo man erkennen wird, so wie man erkannt worden ist. Totte bezieht sich auf den Zeitpunkt. Und der Zeitpunkt ist nicht der Abschluss des Kanons. Denn es geht Paulus nicht um den Gegenstand der Erkenntnis, das wäre mit dem Kanon geschehen, sondern es geht um die Fähigkeit des Erkennens. Es geht um die Art und Weise, wie man erkennt. Und Christen haben mit dem Abschluss des Kanons nicht anders erkennen können als bis dahin. Sie haben bessere Einsicht gehabt, sie haben mehr Erkenntnis gehabt, aber nicht eine andere Art des Kennens überhaupt. Und darum geht es in 1. Korinther 13. Also ist das Aufhören von Erkennen überhaupt und Prophezeien noch nicht zum Abschluss gekommen. Klein e. Wie bitte?
D.
Ja. Warum habe ich hier? Also, klein d. Die Qualität der Prophetie in den verschiedenen Zeiträumen. Die Qualität der Prophetie in den verschiedenen Zeiträumen. Der vormessianische Prophet ist eine unvergleichbare menschliche Größe. Es gibt keinen Menschen bis zum größten Weltmonarchen wie Nebukadnezar, der an seine Autorität herankommt. Denn er spricht im Namen des Gottes der ganzen Erde. Man kann ihn als Gottesmann erkennen, aber man kann ihn nicht kontrollieren. Man kann prüfen, ob es sich um einen falschen oder wahren Gottesmann handelt, sprich Propheten, aber die Botschaft selbst kann man nicht kontrollieren. Man muss einfach abwarten. Das heißt, wenn sie moralischen Inhalt hat, dann schon. Aber man kann nicht vorher, wenn sie sich auf die Zukunft betrifft, kann man nicht wissen. Oder wenn sie geheime Vergangenheit, man kann das nicht kontrollieren. Man muss schon Prophet sein, um das nachvollziehen zu können. Der Prophet Gottes sagt, so spricht Jahwe Adonai. Und wenn und man vernimmt Worte, die als Gottes Worte gelten, worauf man es dann mit dem Höchsten selbst zu tun hat. Das heißt, wenn man vom Munde eines Propheten Worte hört, die er im Auftrag des Höchsten spricht, dann hat man es sofort mit dem Höchsten selbst zu tun. Der messianische Prophet, das heißt, der im Dienste des Messias steht, nach Christus, der steht im Dienste des Christus selbst, in dessen Namen spricht er. Paulus, Petrus, Johannes sprechen im Namen des Christus. Paulus sagt, was ich euch schreibe, das sagt Jesus Christus. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 4 und andere Stellen. Das sage ich euch als ein Wort des Herrn und so weiter. Ihr habt unser Wort abgenommen als ein Wort des Herrn und das ist es auch. Im Namen des Messias spricht er. Er ist ein Doulos des Messias. Seine Botschaft hat dieselbe Qualität des vormessianischen Propheten. Aber seine Person steht im Schatten des bereits erschienenen Messias. Dessen Worte legt er aus und ergänzt er im Sinne jener Worte. Bereits zu dieser Zeit gibt es aber etwas Neues. Jeder, der in der Heilsgemeinschaft mit dem Gesalbten Gottes steht, hat Kraft dieser Verbindung auch Salbung, messianische Salbung. Diese Salbung, diese Gemeinschaft, diese Tatsache ermöglicht das Prüfen von Propheten. Das ist etwas Neues. Kanonisch sprechende Boten des Messias haben aber immer noch eine gewisse Selbstständigkeit, wie die des alttestamentlichen Propheten. Das heißt, der seine Botschaft von Christus bekommen hat, hat immer noch die Stufe des alttestamentlichen Propheten gegenüber dem, der auch die Salbung hat. Aber andere, die die Gnadengabe der Prophetie haben, können, ja, die sollen geprüft werden. Das heißt, wenn ein Begabter in der Gemeinde prophetisch spricht, hat er nicht denselben Status wie ein messianischer Prophet oder ein alttestamentlicher. Paulus sagt in 1. Korinther 14, wenn einer von euch meint, die Gabe zu haben, zu prophezeien, dann soll er wissen, dass was ich sage, Wort des Herrn ist. Das heißt, alles Prophezeien in Korinth ist zu messen an der kanonischen Schrift vom Korintherbrief oder an dem, was Paulus schreibt. Das ist letztes Wort. Er hat sein Wort vom Herrn und das ist klar. Und alles andere ist daran zu messen. Und auch gegenseitig, nicht nur am Geschriebenen, sondern auch gegenseitig, wenn ein prophetisch Redender in der Gemeinde aufsteht, dann können andere, die ihn hören, ihn prüfen, weil sie den Geist haben. Er darf nicht einfach sagen, so spricht der Herr und dann Gehorsam fordern. Nein, jeder darf prüfen, auschecken, ob das wirklich so ist. Die kanonisch sprechende Propheten, Boten des Messias, also Paulus und Petrus und so weiter, haben immer noch eine gewisse Selbstständigkeit, wie die des alttestamentlichen Propheten, aber andere, die die Gnadengabe der Prophetie haben können, ja, die sollen geprüft werden von der messianischen Gemeinde. Diese Gemeinde ist von Menschen letztlich nicht mehr abhängig, ist keinem Menschen letztlich ausgeliefert, keinem Menschen, der behauptet, im Namen Gottes zu reden. 1. Johannes 2. Johannes sagt, ein jeder hat die Salbung und weiß. Das heißt, in gewissem Maße, obwohl die Gemeinde Lehrer hat, ist sie nicht abhängig. Denn jeder kann auch prüfen, wo die Wahrheit liegt, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Bitte?
Das hat mir der Geist offenbart, Paulus gedoppelt. Es trifft zwar ein, was der Prophet gesagt hat, aber das ist nicht etwas so Bindendes, dass Paulus mit Ungehorsam gewesen wäre.
Man wird unterscheiden wollen zwischen der Prophetie selbst und der Anwendung dessen, was prophezeit wurde. Agabus hat lediglich prophezeit, was kommen werde, und das wusste auch Paulus. Darin waren sie sich einig. Aber was jetzt daraus folgte, darin waren sie sich nicht einig. Agabus selbst wahrscheinlich ist zu weit gegangen. Aber was er dann sagt in Anwendung, das war nicht Inhalt der Prophetie, sondern das war seine eigene Auslegung infolge dessen, was er bekommen hat. Und die anderen Christen, die stimmen, pflichten ihm ja bei. Ja? Die sagen immer wieder, sind Leute, die wollen ihn abhalten. Und Paulus sagt, überall kommt diese, immer wieder nicht nur Agabus, sondern überall kommt diese Prophetie, dass er zu leiden haben wird. Darin, die Prophetie selbst, die stimmt. Nur, sagt Paulus, das sagt mir noch nicht, dass ich nicht nach Jerusalem gehen soll. Das sagt ihr. Ja? Aber die Prophetie sagt das nicht. Ja?
Aber das ist ja das Schwierige jetzt, wenn heute ja. Dann bin ich ja doch irgendwo diesem Gabenträger, wenn das wirklich Prophetie sein soll, ausgeliefert.
Nun, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem.
Ja. Vielleicht bedenken, dass der Agabus ja nicht sagt, dass Paulus nicht nach Jerusalem gehen soll.
Ja.
Der Agabus, also da wird nichts überliefert, dass Agabus jemand etwas sowas gesagt hätte.
Er selbst hat es nicht gesagt.
Nein, er sagt nicht, er stellt lediglich fest, dass wenn man nach Jerusalem geht, oder er wird gehen und man wird ihm die Hände binden. Aber er sagt nicht, geh doch bitte nicht, sondern nur die Leute, die das hören,
die haben sie.
Paulus einen Sack.
Aha. Gut. Mit dem Abschluss des Kanons hört auch das Amt des kanonischen Propheten auf. Das heißt, der allgemein verpflichtend prophezeit. Dieses und der allgemeine Besitz des Geistes Gottes heißt, es kann jetzt nicht mehr so sein, dass ein Mensch im Namen Gottes Imperative geltend macht, ohne dass der Angesprochene das volle Recht hat, Gott selbst zu befragen und von ihm eine klare Antwort zu bekommen, was sein Wille sei. Schon abgesehen davon, dass keine Prophetie schriftwidrig sein darf. Nachkanonische Prophetie kann zeigen, dass der Gott, der gesprochen hat, immer noch lebt und spricht und in seiner Gemeinde wohnt, aber sie wird sich beschränken müssen auf die Erhellung von Schriftstellen und auf Situationen, die von der Schrift nicht deutlich angesprochen werden. Man sollte hier vielleicht mehr von prophetischen Momenten sprechen. Das erlebt immer wieder der Verkünder des Wortes Gottes, dass er, ohne dass er sich vielleicht bewusst war, Dinge sagt, die prophetischen Charakter haben, sodass Menschen, wie in Apostelgeschichte 14, ihr Inneres offenbart bekommen. Und das sind prophetische Einblicke, oder es kommen ihm Gedanken, die er merkt, die hätte er selbst nicht so bekommen. Es ist sehr natürlich, aber er stellt fest, das ist wahrscheinlich vom Herrn. Das ist eine niedrige Art von Prophetie, aber wahrscheinlich die Art, von der Paulus spricht, wenn er sagt, jeder von euch in Korinth darf ruhig predigen und ein Wort sagen, das der Herr ihm aufs Herz gelegt hat, wie wir das so zu sagen pflegen. Aber das heißt noch nicht, dass sie in dieselbe Kategorie käme wie kanonische oder vormessianische Prophetie. Im Blick darauf, dass das Kommen Jesu Christi jede Zeit eintreffen kann, ist zu fragen, ob es jetzt überhaupt Prophetie geben kann, die etwas ankündigt, das noch vor diesem Kommen eintreffen sollte. Übrigens, die Frucht der charismatischen Prophetie ist Aufbau, ist Zuspruch, ist Tröstung, ist Lernen. 1. Korinther 14, 3 und 31. Es ist nicht leicht zu wissen, genau was Prophezeien in 1. Korinther 11 und 14 ist. Aber man sollte sich an die heilsgeschichtlichen Aussagen halten und nicht darüber hinausgehen. Prophetie in dem Sinne, wie man innerhalb des kanonischen Zeitalters sie hat, wird es heute wahrscheinlich nicht geben. Aber wenn es behauptet wird, sie wäre dieser Art, dann hat man Möglichkeiten, Kriterien, sie zu prüfen. Bitte?
Was Sie gerade sagten, da im Blick darauf, dass Jesus Christus jederzeit kommen kann, darf es keine Prophetie geben, die zur Wiederkunft aufschieben würde. Aber es hat es zur Zeit des Neuen Testaments schon in gewisser Weise gegeben.
Ja. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt gibt es Prophetie, die das Kommen hinauszögert. Aber dann nicht mehr. Es gibt gewisse Dinge, Paulus zum Beispiel weiß, dass er sterben wird. Und Petrus weiß, dass er sterben wird. Paulus weiß, dass er nach Philippi kommt und so weiter. Das Kommen des Herrn Jesus wird hinausgeschoben. Aber es gibt über diese Angaben hinaus keine weiteren Verzögerungen. Nichts anderes ist prophezeit, das noch einzutreffen hätte. Und infolgedessen muss Gemeinde Jesu mit der Möglichkeit, sie weiß nicht, wann sie halt. Theoretisch wäre es möglich, etwas zu prophezeien, ja? Aber das von der Schrift her ist uns, sind uns keine solche Anhaltspunkte gegeben, sodass man an dieser Stelle vorsichtig sein muss, ja? Wie bitte?
Solange es noch völlig unerreichte
Stämme gibt, aha.
Kann es nicht wiederkommen. Aufgrund des Wortes, dass eben zuvor das Evangelium verkündigt wird.
Es ist schwierig zu wissen, ob Stämme unerreicht sind oder nicht. Ob irgendjemand da ist, der wirklich glaubt oder nicht, das ist wirklich schwer zu wissen. Es gibt ja auch Stämme, die ausgestorben sind und wir wissen nicht, wir meinen, sie hätten nie das Evangelium gehört, ja? Das ist auch ein Problem. Aber ich glaube nicht an die Auferversöhnung, aber ich glaube, die Missionsgeschichte spricht auch von solchen Beispielen, wo Menschen auf irgendeine Art, mysteriöse Art und Weise vom Messias gehört haben und bereit waren, an ihn zu glauben, irgendwie an ihn geglaubt haben. Was es braucht, wie viel Kenntnis oder Ahnung vom Messias es braucht, um an ihn zu glauben, das ist eine sehr schwierige Frage, auch in unseren Regionen. Ja. Aber das ist die Schlussfolgerung, zu der ich kommen würde. Ja. Dritte Gnadengabe des Wortes, die Gnadengabe der Erkenntnisrede, das Wort der Erkenntnis, 1. Korinther 12, Vers 8, Und im selben Vers steht vom Wort der Weisheit. Bei Erkenntnis geht es wohl um Partikularerkenntnis, das heißt um Teilwahrheit, um Tatsachen, Stücke, oder in der Wissenschaft sagt man Bits, also Stücke von Erkenntnis. Man kann von drei Schritten im Prozess des Erkennens sprechen. Etwas wird erkannt, das heißt, es wird gesehen, Perzeption. Dann, es wird anerkannt, es wird bejaht, Epignosko oder Epignosis. Nicht nur Gnosis. Und es wird angeeignet, erkannt, erfahren oder eingegliedert, angewendet. In der Schrift wird auch so gekannt oder erkannt. Weisheit sieht die Partikularerkenntnis im Lichte der Gesamterkenntnis. Sie hat eine breitere Schau. Ihr Auge ist auf das Verhalten gerichtet. Sie steuert dieses Verhalten im Blick auf ein Höchstziel. Und infolgedessen hat man sehr weise, und man muss schon die Weisheit haben, um Weisheit zu definieren wahrscheinlich, definiert Weisheit ist das Wissen um den besten Weg, womit man das beste Ziel erreichen kann. Ob das ein kleiner Raum ist, Sie wollen eine Lampe aufhängen. Welches sind jetzt die besten Mittel oder welches ist der beste Weg, dieses Ziel, das ich also erwählt habe, ich meine, das ist ein gutes Ziel, für diesen Zweck braucht es jetzt Licht an der Decke, ja? Oder irgendwo an der Wand. Und jetzt wähle ich will weise sein. Aber es gibt Leute, die sind nicht weise. Erst einmal in der Wahl des Zieles, das ist nicht das Beste für diese Situation. Und wenn sie schon so vorgehen, brauchen sie nicht die besten Mittel. Dann sprechen wir von Dummheit. Ja? Das ist nicht weise, das ist nicht geschickt. Als ich studierte, sang ich in einem Viererensemble, in einem Quartett. Und dann reisten wir auch mit einem der Professoren ab und zu Diensten, Veranstaltungen. Und einmal war es der Direktor, mit dem wir fuhren. Und dann stellten wir fest, an seinem Wagen war ein Licht kaputt, an der Innenseite des Wagens. Und die Innenbeleuchtung. Und dann fragten wir ihn danach. Ja, da hat er etwas verlegen geantwortet. Er hatte einen Hammer gebraucht, um es zu um damit klar zu werden. Natürlich, ein Hammer ist nicht das geeignete Mittel, um eine kleine Lampe zu reparieren oder sie zu aber ein Professor kann sich so etwas leisten, ja. Der hat seinen Kopf meistens woanders. Die sind also schon berüchtigt dafür. Die höchste Weisheit ist die göttliche Weisheit um das letzte Ziel, ja? Von der spricht die Sprüche. Und da geht es auch um das rechte Verhalten, deshalb die Furcht Gottes für die Ethik Weisheit ist. Aber es geht im Grunde um den besten Weg, das höchste Ziel zu erreichen. Gottes Weisheit ist die höchste Weisheit. Erkenntnis ist also oft stärker durch Vergangenheit gekennzeichnet. Das heißt, man nimmt zur Kenntnis das Geschehene oder das Vorhandene. Weisheit ist stärker vom vor uns Liegenden gekennzeichnet. Es schaut nach vorn und will wissen, wohin und wie dorthin. Es ist also wegweisend. Man vergleicht auch Epheser 1, Vers 17. Und dann in Römer 12, Vers 8 haben wir Parakalein. unmöglich ins Deutsche zu übersetzen. Aber man versucht es. Aber bitte nicht mit Seelsorge übersetzen. Das ist ein deutscher Begriff, mit dem Sie nicht sehr weit über deutschsprachige Grenzen hinauskommen. Wie bitte? Römer 12, Vers 8. Römer 12, Vers 8. Kalein ist ja das Rufen, ja? Parakalein kann man so oder so verstehen, je nachdem, wer ruft. Wenn ich gerufen werde, dann soll ich ich soll hören und vielleicht auch wohin gehen. Aber es kann sein, dass ich der Rufende bin. Der Heilige Geist ist der Parakletos. Er kann von mir gleichsam angefordert werden. Ich erwarte von Gott, dass er mich tröstet. Aber im Grunde ist er der Parakletos im Zeichen seines Redens. Er ergreift die Initiative und er ist der Anwalt, der mich anspricht und mich tröstet und mich führen will und mein Leben bestimmen will. Parakalein kann seelsorgerliche Angelegenheiten oder seelsorgerlichen Vorgang einschließen, aber ist nicht identisch mit dem deutschen Verständnis von Seelsorge von Mann zu Mann. In der Schrift viel weiter gebraucht, oft im Sinne von Aufrufen und wer viel besser mit Aufrufen auch übersetzt, in den vielen Stellen wie Epheser 4, Vers 1 oder Römer 1, Vers, 12, Vers 1, ich rufe euch auf. Ermahnen hat heute schon einen negativen Klang bekommen und da könnte man eher an Nuthesia denken. Das kann man mit Ermahnen oder Erinnern übersetzen, aber Parakalein eher mit Aufrufen, allerdings nicht nur, denn es gibt Stellen, wo es einfach auch Trösten bedeutet. Übrigens, oder Zusprechen, 1. Thessalonicher 4, Vers 18 ist eine interessante Stelle. Tröstet einander mit diesen Worten. Aber nicht nur trösten könnte dort übersetzt werden, sondern informiert einander oder ermahnt einander. Die Information, das heißt der Inhalt von Parakalein, kann sehr verschieden sein. Aber die Sache scheint diese zu sein. Jemand kommt mir nahe und findet es wichtig, mir etwas mitzuteilen. Es ist also im Grunde ein Herbeirufen, aber kann dreierlei Inhalt haben. Es kann Anrufen bedeuten, das heißt erbitten oder fürbitten. Es kann Aufrufen bedeuten, das heißt erinnern oder ermahnen, Information geben. Es kann Zurufen bedeuten, das heißt ermuntern oder trösten. Und das ist eine Begabung, sagt Paulus. Jetzt käme ein längerer Abschnitt. Sind wir mit 20 vor zum Schluss gegangen? Oder erst mit Viertel vor? Viertel vor? Also, dann gehen wir weiter. Eine weitere Gnadengabe des Wortes ist die des Zungenredens oder Sprachenredens. Wie bitte? 1. Korinther 12, Vers 10. 1. Korinther 12, Vers 10. Was ist dieses Zungenreden? Erstens, es ist ein Wunder. Ein übernatürliches Phänomen. Ein Reden nicht vom menschlichen Verstand erzeugt, also nicht vom Menschen hervorgebracht. Ein Reden nicht vom menschlichen Verstand erzeugt, 1. Korinther 14, Vers 14. Es ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, also von Gott. 1. Korinther 12, Verse 10 und 11. Der Sitz dieses Geschehens ist im menschlichen Geist, 1. Korinther 14, Vers 14, und es ist ein Wunder der Zunge, nicht des Ohrs. Keine Stellen verlangen ein Wunder am Ohr. Ist Ihnen diese Auslegung bekannt? Am Pfingsttage heißt es, das Wunder geschieht nicht im Munde der Redenden, die reden ganz gewöhnlich ihre eigene Sprache, das Wunder geschieht im Ohr der Hörenden. Aber die Hörenden waren ja unbekehrt. Und ein Charisma geschieht, ist etwas in der Gemeinde. Und es ist eine Sprache, von der hier die Rede ist. Das Wunder liegt in der Sprache selbst, also im Sprechen, Entschuldigung. Deshalb zweitens, es ist eine Sprache. Es ist ein Wunder und es ist eine Sprache. Apostelgeschichte 2, 1. Korinther 14, Verse 21 und 22 und Jesaja 28, Vers 11. Hierzu ist zu sagen, klein a, dass es eine echte Sprache ist. Von der Philologie her ist zu sagen, das primäre Wort im Grundtext bedeutet Zunge, das heißt Glossolalie ist Zunge oder Glossa, Zunge, Sprache, und das zweite Wort, das an dieser Stelle gebraucht wird, bedeutet Mundart oder Dialekt. Das griechische Wort für Reden, Lalein, in 1. Korinther 14, wird für sinnvolle Kommunikation